Ich freue mich, dass ich wieder hier bei euch sein kann. Danke, dass ihr mich auch immer wieder einladet. Das freut mich sehr. Also es ist schön, dass wir so ein bisschen Kontakt haben mit den Gemeinden untereinander. Vielleicht könnt ihr mal das erste Bild an die Wand werfen. Ich habe diese beiden Worte mal aufgeschrieben. Endlich richtig. Und meine Frage an euch wäre, was geht euch denn durch den Kopf, wenn ihr diese beiden Worte hört? Wenn ihr dieses Wort hört, endlich richtig. Woran denkt ihr dann so? Also da dürft ihr jetzt antworten, ihr dürft jetzt mitmachen. Entspannung, ja. Das, was lange Zeit falsch lief, ja. Erleichterung, was war das denn? Sechser im Lotto, ja. Okay, das passt sehr gut heute, prima. Also Sechser im Lotto. Also ich fand, dass da Hoffnung in diesen beiden Worten ist, in diesem endlich richtig. Wenn diese Worte so über unserem Leben stehen, dann klingt da eine ganz bestimmte Hoffnung durch, so ein befreites Aufatmen. Und ich denke, wir würden das alle gerne sagen können. Endlich richtig. Ich glaube, viele von uns und ich auch sehnen sich danach, nach dieser entscheidenden Wende, durch die wir dann sagen könnten, jetzt ist mein Leben endlich richtig. Jetzt habe ich den Durchbruch zum wirklichen, zum befreiten Leben gefunden. Jetzt sehe ich endlich klar. Jetzt habe ich eine gute Zukunft. Jetzt habe ich Luft zum Atmen. Jetzt liegt mein Weg klar und hell vor mir. Aber mal ehrlich, wer von uns kann denn das sagen? Also ihr dürft euch jetzt melden. Also dabei müssten doch eigentlich gerade wir Christen das so aus vollem Herzen sagen können. Denn bei der Entscheidung für Jesus haben wir doch eigentlich genau diese Wende und diesen Durchbruch erlebt. Zumindest bei vielen war das so. Aber bei vielen ist es auch schon lange wieder her. Und wenn wir unser Leben seitdem ansehen, dann sind da doch viele Umwege auch. Viele Verwirrungen, viele Enttäuschungen. Dann sind da auch Fehlhaltungen, die wir hatten und vor allem auch eigenes Versagen. Vieles, was nicht so gelaufen ist, wie wir uns das gedacht haben, wie wir es eigentlich gewollt hatten. Vieles, was wir aus eigenem Charakter her nicht geschafft haben, so wie es ging. Und dann ist das Leben oft mehr Kampf und Krampf als dieses befreite Voranschreiten. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Und ich glaube, die Antwort, die steht zum Teil auch in dem Text, den ich euch gleich vorlesen werde. Aber die Antwort ist, weil wir uns tatsächlich in einem Kampf befinden. Und zwar in einem Kampf um unser Herz. Es gibt, wenn das könnt ihr bestimmt bestätigen, es gibt zwei Seiten, die um unser Herz kämpfen. Da ist zum einen das, was wir die Welt nennen. Also ihr Sprachrohr sind dann zum Beispiel die Medien, Radio, Kino, Fernsehen und Internet. Und diese Welt versucht, danke, ich habe schon ein Glas. Das steht schon aus. Vielen Dank. Und diese Welt versucht, unser Herz mit ihren Bildern und mit ihren Lebensentwürfen zu füllen. Und diese Bilder und diese Lebensentwürfe stehen im Konkurrenzkampf zu dem, was Gott eigentlich möchte, mit seiner Sicht, mit dem, womit er unser Herz füllen will. Und um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ein ganz aktuelles Beispiel, nämlich heute Abend läuft im Fernsehen Bruce Willis, ich weiß nicht, wer das kennt, Stirb langsam 4. Und ich habe, glaube ich, vorgestern oder noch einen Tag vorher, habe ich beim Nachrichtensehen oder kurz danach habe ich gesehen, dass eine Ankündigung auf diesen Film gelaufen ist. Und es ist aber so, dass sonntagsabends eigentlich immer der Abend ist, wo ich mich so zurückziehen will in die persönliche Stille, wo ich mir Zeit nehmen will, auf Gott zu hören und einfach so die Woche und alles, was so ist, vor ihm auszubreiten. Und das ist ein richtiger Konkurrenzkampf, weil ich diesen Bruce Willis gerne sehe. Ist zwar ziemlich brutal, aber an den beiden sieht man, womit lasse ich mein Herz füllen. Gehe ich jetzt heute Abend in die Stille und lasse mein Herz mit Gottes Gedanken füllen? Oder gehe ich vor den Hausgötzen und lasse mich mit Bruce Willis füllen und mit der Gewalt, die da zu sehen ist. Und ich merke, wie das wirklich kämpft. Der Gedanke war, ja, du brauchst ja nicht um 8 Uhr, wie normalerweise immer, dich zurückzuziehen. Zieh dich doch schon um 6 Uhr zurück, dann hast du um 8 Uhr wieder Zeit. Und da sieht man, da ist ein echter Kampf im Gang. Also ich hoffe, ich gewinne heute Abend. Ja, die Frage ist, was lassen wir in unser Herz hinein? Wovon lassen wir unser Herz prägen? Es gibt so unter den Autofahrern so einen Satz, der so als Warnung gedacht ist: Wo du hinschaust, da fährst du auch hin. Also wer nicht geradeaus guckt, sondern irgendwie zur Seite, der fährt dann meistens auch dahin. Und das ist beim Autofahren nicht so praktisch. Und das gilt auch für unser Leben. Wo wir in unserem Leben hinschauen und was wir hineinlassen, das prägt unser Denken und nicht nur unser Denken, sondern auch das, was wir dann tatsächlich tun, was wir dann auch handeln, worüber oder was wir dann ja handeln. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder mal innezuhalten und auszumisten und zu entscheiden, was lasse ich rein und was lasse ich nicht rein. Und um diese Situation einmal deutlich zu machen, habe ich heute einen Text aus dem Epheserbrief, das ist das Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Das steht auch so in der Überschrift da drin, ihr könnt es glaube ich nicht lesen, es ist ein bisschen zu blass. Und ich habe die Predigt heute überschrieben mit endlich richtig, weil wir nämlich heute hören werden, wie unser Leben endlich gut und richtig werden kann. Heute erfahren wir, worum es wirklich geht. Also ihr glaubt mir das jetzt? Okay, also ob ich zu viel versprochen habe, könnt ihr am Ende entscheiden. Aber ich denke mal, es geht zumindest mal in die Richtung. Ich lese diesen Text in zwei Teilen, und zwar zuerst die Verse 1 bis 3. Und jetzt gucke ich mal, ob das geht, das Gerät. Geht nicht. Wo muss ich ihn da drauf drücken? Okay, gut. Da steht: So auch ihr, die ihr tot gewesen seid durch eure Übertretungen und durch eure Sünden, in denen ich krieg glaube ich nicht richtig. Bitte? Auf der Rückseite? Okay. Ja, jetzt geht's. Danke. Also, so auch ihr, die ihr tot gewesen seid durch eure Übertretungen und durch eure Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, unter dem Einfluss des Zeitgeistes dieser Welt, unter dem Einfluss des Machthabers, der die Luft beherrscht, des Geistes, der gegenwärtig in den Menschen wirkt, die ungehorsam sind. Unter diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen Begierden dahingelebt, indem wir das Verlangen des Fleisches und der Gedanken ausführten und so von Natur aus Kinder unter dem Zorn Gottes waren, wie auch die anderen. Das ist Paulus. Und Paulus ist manchmal nicht so leicht zu verstehen. Aber ich habe das mal versucht, oder zumindest mal auf der Grundlage versucht, meine nächsten Gedanken so zu sagen. Und zwar ist mein erster Punkt der alte Zustand. Und das möchte ich mal einleiten, nochmal mit der Frage an euch. Gibt es Dinge, die wir nicht sehen können, die aber trotzdem existieren? Ja, was denn zum Beispiel? Liebe, ja. Das ist schon sehr, sehr, sehr richtig. Strom, ja. Schall, genau. Wind, ja. Ich hatte zwei Beispiele, nämlich das eine ist das Licht. Es gibt nämlich eine bestimmte Bandbreite, in der wir das Licht sehen können. Aber zum Beispiel ultraviolettes Licht oder Infrarotlicht, das sind so die beiden Gegenpole, das können wir nicht sehen, aber es existiert. Die Folgen davon können wir sehen. Oder genauso ist es mit dem Hören. Schall war eben gesagt worden. Wir hören Töne im Bereich von, weiß das jemand? Ja, also ich habe im Internet mal nachgeguckt. Das, was die besten Ohren gerade eben so noch wahrnehmen können, sind 16 Hertz. Und was die besten Ohren gerade eben so auf der anderen Seite wahrnehmen können, sind 19 Kilohertz, also 19.000 Hertz. Das ist so der Bandbereich. Aber es gibt natürlich auch außerhalb dieses Bereiches noch weitere Schallwellen, die existieren und die wir aber dann nicht mehr wahrnehmen können. Und so ist das auch mit der Welt, die wir wahrnehmen. Wir erkennen einen Teil, aber es gibt eine für uns unsichtbare Welt, die genauso real ist wie die, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und das Problem ist, dass wir uns so angewöhnt haben, nur aus dem Blickwinkel der sichtbaren Welt zu entscheiden und zu denken. Und das ist oft ein Trugschluss. Zum Beispiel die Menschen, mit denen wir es so zu tun haben. Wir halten sie für lebendig. Wir sehen, dass sie sich bewegen, dass sie handeln, dass sie denken. Dass sie denken, dass sie lieben, dass sie hassen oder dass sie schimpfen, dass sie lachen. Wir sehen, dass sie Auto fahren, dass sie Fußball spielen, dass sie arbeiten, dass sie Urlaub machen und dass sie genießen. Also halten wir diese Menschen für lebendig. aber in Wirklichkeit sind sie tot. Das ist die wirkliche Sicht, nämlich die Sicht Gottes. Die Menschen sind in Gottes Augen von Natur aus erst einmal tot. Sie bewegen sich zwar und tun alle die Dinge, die ich eben genannt habe und noch viel mehr, aber sie sind eigentlich tot. Und zwar deswegen, weil Leben und Tod in Gottes Augen eine viel tiefere Bedeutung hat als das, was wir damit verbinden. Wir sagen, wenn jemand sich bewegen kann und wenn sein Herz schlägt und wenn sein Gehirn arbeitet und sein Blutkreislauf funktioniert, der lebt. Aber wenn sein Herz nicht mehr schlägt, wenn sein Gehirn nicht mehr mit Blut versorgt wird, wenn sein Kreislauf nicht mehr funktioniert, dann ist er tot. Und Gott sagt, wer nicht in Verbindung mit mir lebt, der ist tot. Tot wegen seiner Übertretungen und Sünden, und das war der Text, den ich eben gelesen habe. Übertretungen und Sünden kommen aber genau daher, dass der Mensch nicht mit Gott in Verbindung steht. Und so jemand ist zwar für die Augen der Menschen noch lebendig, aber er ist im Kern seines Wesens schon vor seinem körperlichen Tod tot. Und Gott sagt noch mehr. Und das finde ich jetzt sehr wichtig, wenn wir die drei Verse am Anfang nochmal lesen. Er sagt, wer nicht in Verbindung mit mir lebt, der lebt fremdbestimmt. Auch wenn er es meistens vielleicht nicht merkt. Es gibt nämlich in der für unsere natürlichen Sinne nicht wahrnehmbaren Welt nicht nur Gott und seine lebensschaffenden Kräfte, sondern es gibt auch Mächte, die im wahrsten Sinne des Wortes böse sind und die zerstören wollen, die verführen und lähmen. Und es gibt einen, der über diese Mächte die Herrschaft hat. Also das war der Beherrscher der Luft, so stand das, glaube ich, so ähnlich in dem Text. Und wir kennen den aber unter dem Namen Satan. Und wenn die Bibel den richtigen Blick hat, dann ist die Situation ziemlich dramatisch. Denn sie sagt, dass Satan und seine Mächte die Luftherrschaft über die Erde haben. Also alles, was hier so ist, darüber haben sie sozusagen die Luftherrschaft. Er wirkt mit seinen Mächten in allen Menschen, die nicht in Verbindung mit Gott leben. Und er beeinflusst ihr Denken und ihr Handeln. Er verblendet und stiftet sie zu einer Lebensweise an, die sie immer weiter in Verstrickungen und Niedergang führt. Er hat sozusagen einen Lebensentwurf, den er in ihr Leben hineinpflanzt, eine Vision. Und wenn diese Menschen dann diesem Lebensentwurf folgen, dann verpassen sie das wahre Leben. Dann sind sie am Ende um ihr Glück betrogen und stehen am Ende des Lebens leer da. Ich hatte mal einen Kollegen und ich weiß nicht mehr genau, ob sein Vater gerade gestorben war oder ob er gerade im Sterben lag. Auf jeden Fall war das für ihn eine ganz heftige Situation. Und den habe ich mal gefragt, was er denn angesichts dieser Krise, die ihn auch sehr ins Nachdenken gebracht hat, was denn für ihn so die Ziele und der Sinn seines Lebens seien. Und da hat er gesagt, ihm reicht es für sein Leben, wenn es ihm gut geht, wenn er eine Familie hat und einen guten Beruf und wenn er 1 bis 2 Mal im Jahr in Urlaub fahren kann. Sein Ziel ist es, hat er gesagt, so viel wie möglich zu genießen. Und ich glaube, das ist der Lebensentwurf dieser Welt. Das ist so der Lebensentwurf des Machthabers, der die Luft beherrscht, in Anführungsstrichen. Also das ist der Lebensentwurf, der von allen Seiten aber auch ganz lautstark propagiert wird und auf uns einstürmt und der so richtig in uns eindringen will. Nämlich, lebe nach eigenem Gutdünken, um so viel zu genießen, wie nur irgendwie geht. Und das sagt die Werbung, das sagen die Fernsehfilme, das sagt das Internet, das sagen die Schlager und die Hits und dazu verlocken die Einkaufszentren, die Vergnügungsparks, die Kinos, die Freizeitparks, die Ferienanlagen und vieles mehr. Also wir werden von allen Seiten dazu verlockt, so zu leben, nämlich nach dem Motto, tue alles, um das Leben zu genießen, schaff dir so viel Glück wie möglich. Und jetzt ist die Frage, wie weit ist das in uns eingedrungen? Wie weit sind wir davon wirklich schon infiltriert? Die Frage ist, sind das nicht eigentlich auch so die Ziele, die wir so im Heimlichen verfolgen, die so unsere tiefsten Antriebe sind? Hat sich das vielleicht schon auch bei uns festgefressen, dieses tue alles, um das Leben zu genießen? Wenn wir eine Kamera hätten und die jetzt mal auf die Menschen in unserem Umfeld lenken würden. Und wenn ihr euch mal vorstellt, mit wem ihr da so zu tun habt in eurem Lebensumfeld, in eurem Alltag, im Beruf oder wo ihr mit anderen Menschen zusammenkommt. Und wenn ihr dann diese Menschen seht, die eigentlich diese Lebensmaxime haben, nämlich zu leben, damit sie so glücklich wie möglich sind und so viel genießen können wie möglich. Haben diese Menschen in eurem Umfeld das Ziel erreicht oder sind sie kurz davor, das Ziel zu erreichen? Also, ja, ich denke, also wenn ich meine Kollegen angucke oder mit denen ich zu tun habe, dann ist das eher nicht so, sondern man sieht ihnen an, dass sie sich zwar abmühen, aber dass sie schon so eine Ahnung davon haben, dass sie das eigentliche Glück gar nicht kriegen werden, dass sie darum betrogen sein werden. Und wenn wir jetzt mal die Kameraperspektive wechseln und wenn wir jetzt mal sozusagen aus der Sicht Gottes so auf das Treiben der Erde hier blicken, dann sehen wir scheinbar Lebende, die aber eigentlich tot sind. Der Körper ist noch lebendig, aber der Geist ist tot, weil nämlich die Menschen rennen und hasten, um ihr Glück zu finden, aber dabei Gott außen vor lassen und nicht mit einbeziehen. Man könnte sagen, die Menschen sind sozusagen örtlich betäubt, sodass sie nur sehen können, was auf der Erde ist, nicht aber das wahre Leben, das immer von Gott kommt und das immer auch nur in der Hinwendung und der Beziehung zu ihm besteht. Sie lassen Gott außen vor und unbeachtet und sie denken nicht an ihn. Er hat keine Relevanz für ihr Leben. Und damit sind sie abgeschnitten von der eigentlichen Quelle des Lebens. Ich fürchte, es gibt nicht wenige Christen, die zwar von Gott gehört und verstanden haben, dass es echtes Leben nur mit ihm gibt, aber bei denen die heimlichen Lebensziele immer noch andere sind. Und das, was ihr Leben wirklich bestimmt, sind immer noch diese alten Prioritäten. Sie lassen sich immer noch von allen Seiten lauter als propagierten Zielen leiten. Und sie haben ihrem Leben vielleicht eine fromme Tünche angezogen und versuchen vielleicht ihr Glück in den frommen Kreisen zu finden. Aber eigentlich ist das Ziel immer nur Glück finden und genießen. Jetzt finde ich, ist das eigentlich eine ziemlich trübe Perspektive und eigentlich eine ziemlich deprimierende Sicht so auf uns und unsere Welt. Und es wäre nicht gut, wenn wir dabei stehen bleiben müssten. Und deswegen kommt jetzt mein zweiter Punkt, nämlich die Wende. Und dazu lese ich jetzt den zweiten Teil des Textes, nämlich die Verse 4 bis 10. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns aufgrund seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, obwohl wir wegen unserer Übertretungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Sind Sie da ganz weg? Okay, ich lese trotzdem mal weiter. Also aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit in die Himmelswelt, in die Gegenwart von Jesus Christus versetzt, um so in den kommenden Zeitaltern den unermesslichen Reichtum seiner Gnade durch die Güte gegen uns in Jesus Christus zu zeigen. Ihr seid nämlich durch die Gnade errettet worden aufgrund des Glaubens und das nicht aus euch selbst heraus, sondern Gottes Geschenk ist es. Nicht aufgrund von Taten, damit niemand auf sich selbst stolz ist, denn wir sind sein Gebilde, in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen leben. Sehr gut, das mal wieder. Also Gott hat eingegriffen, und zwar aus Beweggründen, die gleichzeitig auch ein Licht auf sein Leben und auf sein Wesen und seinen Charakter werfen, nämlich reiches Erbarmen, riesige Liebe, Güte und Gnade. Das steht auch so ähnlich drin. Also das ist unser Gott. Das ist der, mit dem wir zu tun haben, der wirklich über allem steht. Er ist voller Barmherzigkeit, Liebe, Güte und Gnade. Und er hat mit unglaublicher Kraft eingegriffen. Er hat nämlich bildlich gesprochen diese lähmenden, wabernden, betäubenden und todbringenden Dünste, die so unsere Erde umhüllen, also das, was dieser Luftherrschaftsbereich ist, die hat er aufgerissen. Und uns mit lebendigem Wind ist er dazwischen gefahren, sodass Sonnenlicht und Atemluft jetzt wieder auf die Erde gekommen sind und das wirkliche Leben. Und das ist passiert, als er Jesus von den Toten auferweckt hat. Und damit hat er einen Rettungs- und Befreiungsschlag geführt. Er hat gleichzeitig damit aber auch uns aus dem Tod herausgerissen. Und das wirkt heute in jedes Leben hinein. Zumindest mal in jedes Leben von denen, die das so wollen. Es ist etwas Lebendiges, es ist echtes Leben, das ist pulsierend und hell und strahlend rein. Und dieses neue Leben haben wir geschenkt bekommen. Wir haben es nicht verdient, und wir können es uns auch nicht verdienen. Das Einzige, was von uns aus dazu kommen muss, das ist Glauben. Oder vielleicht anders ausgedrückt, vertrauensvolle Inanspruchnahme dieses Angebotes Gottes. Wobei das allerdings auch nötig ist. Nämlich dieses vertrauensvolle Inanspruchnehmen des Angebotes Gottes, das ist eine Voraussetzung, um das auch zu sehen. Aber ansonsten ist es Gnade und Geschenk. Gott hat eine ganz neue Lebensperspektive geschaffen. Und er hat für uns einen neuen Lebensentwurf geschaffen. Und diesem zu folgen, bringt wirklich Erfüllung und wirkliches Glück. Jetzt ist nur die Frage, wie sieht dieser Lebensentwurf Gottes für unser Leben konkret aus? Und das ist der dritte Punkt, nämlich das neue Leben. Und wenn wir jetzt mal den letzten Vers ansehen, der ist da noch an der Wand, da steht drin, dass wir leben, dass wir geschaffen worden sind, um in den von Gott vorbereiteten Werken zu leben. Also sein Lebensentwurf für unser Leben ist, die von ihm vorbereiteten Werke zu tun. Der andere Lebensentwurf, ich hatte es eben schon gesagt, war Leben, um so viel wie möglich zu genießen. Und das beides, jetzt hoffe ich, dass es geht, genau, das beides steht konträr gegenüber. Das sind zwei völlig gegensätzliche Lebensansätze, völlig gegensätzliche Lebensentwürfe. Satan und die Welt sagen, lebe, um so viel wie möglich zu genießen. Gott sagt, lebe, um die von mir vorbereiteten Werke zu tun. Das, was unsere Vision für unser Leben ist, haben wir vorhin gesagt, bestimmt unser Handeln. Wo wir hinschauen, fahren wir hin. Also das, was unsere Vision ist, bestimmt unser Handeln. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir die richtige Vision haben, dass wir den richtigen Blick haben, den richtigen Lebensentwurf. Und Gottes Vision für unser Leben ist, dass wir die von ihm vorbereiteten Werke tun. Ist auch wieder so ein bisschen schwierig zu verstehen. Die Frage ist, was ist denn damit gemeint? Was sind denn die von Gott vorbereiteten Werke? Und das will ich mal in einem vielleicht ein bisschen idealisierten Beispiel erklären, aus meinem Berufszweig. Wenn nämlich ein Architekt ein Haus geplant hat, dann braucht er Bauarbeiter, die das Haus auch bauen. Und wenn ein dafür vorgesehener Arbeiter sich den Bauplan nimmt und ins Werk geht und an der Stelle, an der er bauen soll, an dem Haus mitbaut, dann ist er abends zufrieden, weil er weiß, dass er an etwas Sinnvollem mitgearbeitet hat, obwohl es vielleicht auch sehr anstrengend und mühsam war. Er sieht dann auch, wenn er das mehrere Tage tut, nach und nach das Haus wachsen. Und noch ein Nebeneffekt, er bekommt auch Geld für seine Arbeit und kann davon leben. Wenn aber der Arbeiter, der für das Bauen vorgesehen war, das gar nicht einsieht, dass er bauen soll und lieber in die Südsee fährt, um dort abzuhängen, dann ist das zwar am Anfang vielleicht verlockend, aber nach und nach wird ihm langweilig. Und spätestens, wenn ihm das Geld ausgeht, merkt er, dass es ihm dann nicht mehr so gut geht. Aber außerdem wird, wenn er fehlt, das Haus nicht fertig oder es wird zumindest langsamer nur fertig. Und so ist es auch mit uns und mit Gott. Gott hat einen Plan für diese Welt. Er will etwas bauen. Er will etwas bauen, was wir kennen unter dem Begriff sein Reich. Und er hat uns dazu mitbestimmt, dass wir daran mitbauen. Und wenn wir das tun, dann spüren wir eine tiefe innerliche Befriedigung. Und es tut einfach gut, gerade genau das zu tun, was Gott von mir getan haben möchte. Also wer das mal erlebt hat, wer erlebt hat, ich bin jetzt genau an der Stelle, die Gott jetzt im Moment genau von mir getan haben will, da können noch so viele Anforderungen von außen kommen, man bleibt trotzdem gelassen und ruhig und es ist eine tiefe Befriedigung dabei. Und das ist eine viel tiefere Befriedigung, als äußerliche Vergnügungen bringen können. Andererseits, das haben bestimmt auch viele von euch schon erlebt, gibt es kaum etwas Quälenderes als das Gefühl, das, was ich jetzt gerade tue, ist eigentlich nicht das, was ich tun sollte. Ich sollte eigentlich jetzt was anderes tun. Das ist richtig quälend, vor allem, wenn man dann nicht weiß, was ich eigentlich tun sollte. Und da sind wir auch schon gleich bei der Frage, nämlich habt ihr schon mal versucht herauszufinden, was Gott gerade jetzt, gerade in der jetzigen Situation von euch getan haben will? Also jetzt sitzen wir hier, aber das ist übertragen gemeint zu dem Alltag. Was sind denn gerade jetzt die von Gott vorbereiteten Werke, die ich tun soll? Und da ist mir, als ich mich immer diese Frage gestellt habe, in Erinnerung gekommen, dass vor einigen Jahren die What Would Jesus Do-Bewegung aufkam. Die kennt ihr bestimmt noch, oder die meisten von euch. Alle, die diese Bewegung gefolgt sind, haben sich bei allem, was sie tun wollten, gefragt, was würde jetzt Jesus tun? Und ich finde, der Ansatz war eigentlich ganz gut. Nämlich, da steckt so der Wunsch dahinter, nicht einfach gedankenlos in den Tag hineinzuleben, nicht einfach so nach Gutdünken so in den Tag hineinzustolpern und irgendwie am Ende zu merken, naja, war ein guter Tag oder nicht, sondern nach dem zu fragen, was Jesus wirklich tun würde in der jeweiligen Situation. Der Ansatz war gut, aber die Frage ist in meinen Augen falsch. Weil ich glaube, es geht nicht darum, was Jesus in der aktuellen Situation tun würde, sondern es geht darum, was ich im Plan Gottes jetzt tun soll. Das ist ein Unterschied. Wir sind geschaffen, und das ist nochmal ein Zitat von eben, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen leben. Und seit ich diesen Vers beim Vorbereiten der Predigt bewusst wahrgenommen habe, habe ich mir vorgenommen, das als mein Lebensziel umzusetzen. Und dabei habe ich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, herauszuspüren, was jetzt genau die Werke sind, die Gott für diese Stunde oder für diesen Tag vorbereitet hat. Wie kann ich das rausfinden? Wie komme ich so ganz praktisch dahin zu erkennen, was jetzt für mich dran ist und was jetzt zu tun ist? Ich hatte vorhin gesagt, dass die Menschen, die mit Gott nicht in Verbindung leben, in seinen Augen tot sind. Und ich denke, hier ist der Schlüssel. Es geht um die Verbindung mit unserem Vater im Himmel. Wenn wir mit dem in Verbindung leben und ihn dann aber auch fragen, und dieses Fragen, ohne das geht es natürlich auch nicht, dann kriegen wir eine Ahnung, ein Gespür dafür. Und ich habe erfahren, dass dieses Gespür wächst. Das Gespür dafür, was jetzt gerade dran ist und was auch nicht dran ist. Und wenn ich es ernsthaft herausbekommen will, dann merke ich das im Innern, dann kommen Gedanken. Allerdings nur, wenn ich Gott auch frage, was jetzt dran ist. Und wenn ich dann die Gedankenimpulse ernst nehme, die nach dem Fragen kommen. Wenn allerdings bei dem, was ich tue, so eine Grundunruhe vorhanden ist, dann ist das ein Warnzeichen. Dann ist es wichtig, sofort bei Gott nachzufragen, ob ich noch auf dem Weg bin oder ob etwas anderes dran ist. Ja, ich will das nochmal zusammenfassen, was ich jetzt eben alles gesagt habe. Es stehen sich also zwei Lebensentwürfe in unserem Leben gegenüber, die von unterschiedlichen Mächten erstellt worden sind. Der eine sagt, lebe, um so viel wie möglich zu genießen. Kümmere dich um deinen Wohlstand. Sieh zu, dass du alles mitnimmst und mitbekommst, was geht. Dieser Entwurf stammt vom Machthaber, der die Luft beherrscht, vom Satan. Wenn wir unser Leben danach ausrichten und davon leiten lassen, dann führt das in Unausgeglichenheit und Unerfülltheit und letztlich zu dem, was man den sogenannten geistlichen Tod nennt. Der andere Lebensentwurf sagt, lebe, um die von Gott vorbereiteten Werke zu tun. Und dieser Lebensentwurf stammt vom Schöpfer des Lebens, von der Quelle des Lebens, von dem, der voller Barmherzigkeit ist und voller Liebe und Gnade und Güte. Ja, von Gott, unserem Vater, stammt dieser Entwurf. Und wenn wir unser Leben danach ausrichten, dann führt das zu Erfüllung und Zufriedenheit. Auch wenn es vielleicht manchmal anstrengend ist und mühsam ist. Aber letztlich führt das zum wirklichen Leben. Und dann wird es endlich richtig. Amen.